ARD. SWR 1 Baden-Württemberg. Leute
mit Nabila Tassi. Hallo und herzlich willkommen, Ulrich Arndt.
Einen schönen guten Morgen. Vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne, Herr Arndt. Sie sind Jurist. Sie leiten die Servicestelle Dialogische Bürgerbeteiligung. Bisschen sperriger Name für eine Institution, wo ich jetzt als Bürger erstmal denken würde, oh, da kann ich hingehen und mich beraten lassen. Ist das so?
Nein, so ist es nicht, sondern wir sind im Kern eine Anstalt, ähnlich wie der SWR. Und unsere Aufgabe ist es, die Behörden im Land, die Kommunen, auch öffentlich beherrschte Unternehmen zu beraten und konkret zu unterstützen, wenn es streitige Vorhaben gibt, wenn es Konflikte gibt oder auf gut Schwäbisch, wenn es Pfutz geht.
Also das hat dann trotzdem was mit Bürgerbeteiligung zu tun. Aber jetzt erstmal nicht direkt, dass ich da hingehe und dem Herrn Arndt erzähle, was mein Problem ist und wir dann irgendwie gemeinsam eine Initiative starten oder so. So ist es nicht. Kommen wir gleich zu. Sie sind Jurist. Was haben Sie vorher gemacht? Weil die Servicestelle gibt es noch nicht so lange.
Ja, die gibt es noch nicht so lange. Ich war relativ lange als Rechtsanwalt tätig und war dann mal fürs Wissenschaftsministerium tätig und dann bin ich vom Wissenschaftsministerium eingestellt worden und kam dann 2012 an das Staatsministerium, weil ich hatte im Wissenschaftsministerium die damaligen Studentenproteste betreut. Und dann haben die gedacht, naja, die brauchen einen Juristen für die damalige Staatsrätin Erler. Und so kam ich dann zur Bürgerbeteiligung.
Und da sind Sie irgendwie in der Verwaltung, in der Landesverwaltung geblieben. Warum als Rechtsanwalt? Wen haben Sie da verteidigt? Straffälle?
Ich war quasi Experte für Feld, Wald und Wiese. Ich war der Jüngste in der Kanzlei und der bekommt immer alle Fälle. Vom Sozialrecht und Arbeitslosenhilfe bis die Gefangenen in Stammheim. Ich habe alles gemacht.
Und davon hatten Sie dann irgendwann die Schnauze voll?
Ich hatte nicht die Schnauze voll, aber ich war immer schon fasziniert von der Landespolitik. Mein Vater hat schon zu Zeiten von Lothar Späth immer viel erzählt und Landespolitik, das hat mich einfach fasziniert und dann bekam ich die Chance und die habe ich gern wahrgenommen.
Ist Ihnen auch egal, wer dann vorne steht, also ob es jetzt welche Partei da gerade regiert? Weil das ändert sich ja, wenn man da in der Verwaltung tätig ist.
Aber ich bin erstens, ich bin parteilos und zweitens, ich bin Jurist, also das ist völlig, das gehört dazu. Ja.
Was fasziniert Sie denn an dem Verwaltungsapparat?
Ja, das Spannende ist ja, dass die Verwaltung, insbesondere auch die Landesverwaltung, ganz massiv unser Gemeinwesen prägt und dafür sorgt, dass das, was dann irgendwo auf höchster Ebene beschlossen wird, dann bis in die Kommunen kommt. Und es ist schon wesentlich näher an den Menschen jetzt als das, was in Berlin passiert. Aber natürlich auch nochmals mit viel größerer Wirkung, als was in einzelnen Kommunen geschieht. Also denken Sie an die Gesetzgebung im Land. Das hat schon große Auswirkungen auf uns alle.
Ja, und es sind ja oft nicht die, die vorne stehen, die das dann, sage ich mal, in viel Schweiß- und Tränenarbeit ausarbeiten, sondern im Grunde genommen die vielen Leute, die dahinter stehen. Genau. Servicestelle Dialogische Bürgerbeteiligung. Bürgerbeteiligung, ist das Ihr Ding? Wie sind Sie da hingekommen? Warum gibt es diese Servicestelle, die gibt es ja erst seit 2 Jahren.
Ja, genau. Also der Hintergrund war ja, dass Ministerpräsident Kretschmann dann, als er 2011 ans Regieren kam, die Bürgerbeteiligung besonders hochgehalten hat, hat eine Staatsrätin dafür eingestellt und da haben wir eigentlich...
Barbara Bosch war auch schon mal hier in der Sendung.
Ja, damals war es noch die Gisela Erler.
Inzwischen ist es Barbara Bosch.
Genau. Und das war einfach alles noch gar nicht ausgeformt. Und wir haben dann schon gemerkt, dass wir immer auf gewisse Hürden stoßen. So, das hörte sich so an, das ist doch nur was Politisches und ihr wollt uns bekehren und missionieren und es ist irgendwie ein grünes Hirngespinst. Und es war ja schon klar, dass wir da irgendwann mal raus müssen aus diesem, es ist was Neues, was Politisches, hin ins konkrete Handwerkliche. Und das war schon 2017, dann haben wir drüber gesprochen, was machen wir. Und ich habe dann der damaligen Staatsrätin Erler gesagt, das Beste ist eine Anstalt, die hat diesen dienenden Charakter, die kommt nicht von oben, vom Staatsministerium, sondern die ist ein Handwerker im Maschinenraum.
Seit etwa 2 Jahren gibt es die Servicestelle Dialogische Bürgerbeteiligung in Baden-Württemberg. Der Leiter der Servicestelle heißt Ulrich Arndt, ist heute bei uns in SWR 1, Leute. Also Grundlage ist ein Gesetz zur dialogischen Bürgerbeteiligung und das ist, kann man sagen, made in Baden-Württemberg.
Ja, das ist das einzige Gesetz oder das erste Gesetz. Die Hamburger haben es uns ein bisschen nachgemacht.
Ist doch schön, dass wir uns mal was nachmachen.
Ja, ja. Aber da sind wir, glaube ich, wirklich in Baden-Württemberg extrem innovativ und vorne dran. Und es ist dazu noch ein super kurzes, knappes Gesetz, 3 Paragraphen, ganz schlank.
Was steht da drin?
Da steht ein für Juristen eigentlich ungewöhnlicher Ansatz drin, nämlich, dass wir mit der dialogischen Bürgerbeteiligung nach den Bedürfnissen der Bevölkerung fragen. Das ist also das glatte Gegenteil von dem, was wir im politischen Diskurs immer kennen, diese Auseinandersetzung um Schlagworte, um Positionen, sondern die Aufgabe, die wir dadurch haben, ist, auf die Bedürfnisebene zu gehen. Das ist also ein eher mediativer Ansatz.
Und wie machen Sie das? Also ist ja nicht so, das haben wir ja schon klargestellt, dass ich als Bürgerin, als Bürger zu Ihnen kommen kann, ja, in Ihre Geschäftsstelle nach Stuttgart und, ja, an die Tür klopfen und sagen, hier ist mein Bedürfnis.
Genau, sondern wir werden beauftragt von Behörden im Land, von Kommunen und unterstützen diese dann dabei, diese Konflikte zu bearbeiten. Manchmal gibt es auch Kreativprozesse, das ist dann so ganz klassisch, das ist okay. Aber meistens geht es um Konflikte, um öffentliche Konflikte und um den öffentlichen Diskurs. Und wir erleben das alle in unserer heutigen Zeit. Wir sind vielleicht nicht inhaltlich polarisiert, aber die Kommunikation ist extrem polarisiert. Und was wir dabei beobachten, ist, dass eben sehr stark auf dieser Positionsebene gearbeitet wird und Verwaltung, die ja an Recht und Gesetz gebunden ist, folgt dem dann oberflächlich. Da haben wir wirklich eine Herausforderung, es wird vielleicht deutlicher bei einem Beispiel. Es geht um eine neue Flüchtlingsunterkunft.
Das war wahrscheinlich häufig Thema in
den Jahr. Ja, so, und dann kommt immer wieder der Vorwurf, naja, wir haben ja nichts gegen Flüchtlinge, aber an diesem Ort sind ganz wertvolle Ackerböden und geschützte Frösche. Was macht Verwaltung normalerweise? Die denken dann schon im Verwaltungsverfahren und sagt, okay, dann machen wir eine einjährige Vegetationsuntersuchung. Ich glaube, es ist jedem klar, dass es da nicht wirklich um Frösche geht. Ja, das sind andere Bedürfnisse dahinter, aber wir haben eine stark ausgeprägte Kultur im Verwaltungsverfahren, dass natürlich nur das relevant ist, was vielleicht dann auch vor Gericht, was rechtlich entscheidend ist.
Es bleibt jetzt aber ein bisschen eine Behauptung auch von Ihnen, dass es da nicht um die Frösche geht, weil es geht ja manchmal auch um Frösche oder seltene Tierarten, wenn eine Landebahn gebaut werden soll. Also es betrifft jetzt nicht nur die Flüchtlingsunterkünfte.
Nein, das spricht ja auch nichts dagegen, das wird ja dann auch untersucht. Aber der Punkt ist, den Menschen geht es doch um was anderes. Den Menschen geht es darum, jetzt zum Beispiel bei einer geflüchteten Unterkunft, dass sie Angst haben um ihre Kinder, dass sie das Gefühl haben, der Einzelhandel wird leiden, die Grundstücke sind weniger wert. Es geht jetzt nicht darum, ob das richtig ist oder falsch, sondern es geht darum, auf dieser Bedürfnisebene zu sprechen, anstatt diesen lauten Forderungen zu folgen nach irgendwelchen technischen Untersuchungen. Denn die lösen den Konflikt nicht. Die verzögern nur, aber sie lösen nicht den Konflikt. Und deshalb ist dieses mediative Herangehen auch eine echte, ja, eine Beschleunigung dieser Verfahren.
Aber kurz als Verständnisfrage, also wer ruft Sie dann auf den Plan? Das sind die Kommunen. Die Kommunen sagen, definieren Behörden, den Konflikt, ja. Behörden definieren den Konflikt, der ist da, den haben die vielleicht mit den Bürgern auch schon anfänglich ausgetragen und sie werden dann dazu gerufen oder wie
oder läuft das? Oder wir bekommen es mit über Social Media, über Presseberichte und wir gehen dann selber aktiv auf die Kommunen zu und beraten sie, bieten die Unterstützung an. Es kommt nicht immer zu einem Bürgerbeteiligungsprozess, aber wir haben da sehr viel auch im Hintergrund an Beratung laufen.
Grundlage ist ein Gesetz, eine Gesetzgebung hier aus dem Land. Sie sind ein Mann des Staatsministeriums seit Jahren. Wie nah oder fern ist Ihre Servicestelle an der Landesregierung? Also wenn jetzt der MP anruft und sagt, lass das, machen Sie das dann?
Nein, wir sind ganz weit weg. Das war ja genau
der MP, der Ministerpräsidenten,
Entschuldigung. Ja, das war ja genau die Idee und auch das Ziel, dass wir rauskommen aus dem Staatsministerium, weil genau dann dieser Verdacht besteht, das ist doch alles nur sozusagen eine ideologische Geschichte. Und deshalb fiel die Entscheidung, dann vor 2 Jahren haben wir es vollzogen, rauszugehen, eine eigene Anstalt zu machen. Anstalt in dem Sinne, es hört sich ja schon ein bisschen komisch an, aber Anstalt ist ein Rechtsbegriff. Das heißt, die ist dafür da, andere Behörden zu unterstützen.
Wer finanziert sie?
Das Land.
Sind sie dadurch unabhängig trotzdem?
Ja, natürlich.
Baden-Württemberg ist in Sachen Bürgerbeteiligung ganz weit vorne. Die Aussage stammt von Ihnen, Ulrich Arndt, sind Jurist und Leiter der Servicestelle Dialogische Bürgerbeteiligung, heute bei uns in SWR1. Leute, warum ist Baden-Württemberg so weit vorne, was das angeht?
Ja, Herr Dr.
Sagen Sie jetzt als Landes, sagen Sie jetzt als Landesvertreter oder sagen
Nein,
Sie als Mensch?
Nein, das ist ein Zitat. Das ist ein Zitat aus vielen Treffen mit anderen Bundesländern oder auch bei internationalen Tagungen. Das ist schon tatsächlich so, dass man von woanders teilweise auch ein bisschen neidisch auf Baden-Württemberg schaut, dass wir hier so eine andere dialogische Kultur haben.
Wir sind übrigens auch ganz weit vorne, was das angeht, bei SWR 1 Leute. Bei uns heißt es Hörerbeteiligung und unsere Hörerinnen und Hörer, die schreiben uns auch schon fleißig. Es gibt da Verständnisfragen. Und zwar schreibt Kerstin Hörauf: Guten Morgen, eine Frage. Werden bei den Gemeinden auch geflüchtete Mitmenschen mit einbezogen? Also bemüht man sich, dass die Menschen sich kennenlernen? Das ist jetzt auf Ihre Arbeit bezogen eine Möglichkeit, die Sie haben oder eigentlich nicht?
Also er kann sich daraus ergeben. Wir sind inhaltlich komplett neutral. Wir kümmern uns ausschließlich um das Verfahren, um den Dialog. Wir sind dann zufrieden, wenn der Dialog gut funktioniert. Wenn zum Beispiel das eine inhaltliche Anregung ist, dass solche Programme ausgeweitet werden, dann kann das ein gutes Ergebnis sein. Aber wie gesagt, Wir haben da keinerlei Interesse, irgendwas in irgendeiner Richtung inhaltlich zu bestimmen oder vorzuschlagen.
Und Sie machen ja auch keine Kommunalpolitik in dem Sinne. Ja. Heinz Vohrer aus Murrhardt, der sagt, ob eine weitere Institution, die von der Landesregierung, also sprich vom Steuerzahler, werden sie ja finanziert, die Lösungen besser macht oder idealerweise beschleunigt oder eine höhere Akzeptanz bringt, das bezweifle ich. Gibt es konkrete Beispiele, die seine Zweifel widerlegen könnten?
Ja, also zunächst mal zu den Kosten. Wir sind natürlich als zentrale Kompetenzstelle insofern kostensenkend, weil wir auch eine Vergabestelle haben. Das heißt, wir können die Kosten der Bürgerbeteiligung für die Kommunen, für die Behörden massiv senken. Ja, also das ist einfach auch ein Mittel des Bürokratieabbaus, so etwas zu zentralisieren. Große Städte wie Stuttgart, Mannheim, Ulm, die haben eigene Stabsstellen für die Bürgerbeteiligung, aber alle anderen Kommunen im Land haben das nicht. Insofern kann man schon sagen, dass die Landesregierung die Kommunen mit diesen Transformationsbrüchen nicht alleine lässt. Was jetzt die Verfahren angeht, das ist natürlich einer der häufigsten Vorwürfe. Es ist nur ein Alibi und es ist nochmals eine Laberrunde. Da müssen wir einfach auch nochmal die Modi genau unterscheiden, also die Arten der Bürgerbeteiligung. Es gibt die direkte Demokratie, das ist das, was die meisten Bürgerinnen und Bürger unter Bürgerbeteiligung verstehen, dass sie selber entscheiden in der Wahlkabine. Das ist interessant, aber hat den Nachteil, dass es total unterkomplex ist.
Artikel 20 Grundgesetz, alle Macht geht vom Volke aus und wird durch Wahlen ausgeübt.
Aber und durch besondere Organe vollzogen. Das heißt, wir haben im Grundgesetz im folgenden Satz eben diese klare Regelung, anders als in der Schweiz, dass bei uns die Behörden diese Macht dann vollziehen. Und deshalb ist es schon so, dass in dieser Vorstellung dann bei den Bürgern die direkte Demokratie da ist, vielleicht bei der Politik, wenn sie an Bürgerbeteiligung denkt, auch wie jetzt vielleicht hier der Hörer, eher an die Öffentlichkeitsbeteiligung. Da sind wir in einem Verwaltungsverfahren und das ist eine Art Anhörung, die darauf zielt, nur irgendwelche Rechtspositionen zu hören. Wir machen was komplett anderes.
Ja, kommen wir gleich drauf, was Sie machen. Genau, also können wir ein konkretes Beispiel machen. Das hat ja zum Beispiel der Herr Vohrer auch vorhin eingefordert. Welche konkreten Beispiele gibt es denn? Vielleicht kommen wir gleich zu einem. Ja. Also sicher kommen wir gleich zu einem. Herr Bindel, Albrecht Bindel möchte wissen, Frage an den heutigen Gast, wo bleibt die Bürgerbeteiligung beim geplanten Wolfsabschuss im Schwarzwald? Wäre das ein Thema für die dialogische Bürgerbeteiligung zum Beispiel?
Das ist wie auf dem Silbertablett. Es ist konkret und es ist total umstritten. Das sind die besten Fälle für dialogische Bürgerbeteiligung.
Das heißt, die Kommunen, die es betrifft, die müssten Sie jetzt anrufen oder Sie gehen jetzt hier inspiriert von der Sendung auf die Kommunen zu und sagen, wie wäre es mit uns?
Genau, oder auf die zuständige Behörde, zum Beispiel die untere Naturschutzbehörde.
Mhm. Ja. Kommen wir mal in ein konkretes Beispiel rein. Es gab jetzt jüngst und ganz aktuell ein Bürgerforum in Baden-Württemberg zum Thema Medien. Wie soll die Medienlandschaft der Zukunft aussehen? Und das ist ja ein Thema, das viele Menschen beschäftigt. Und die haben jetzt gerade dieses Bürgerforum am 17. Januar 44 Empfehlungen abgegeben zur Zukunft der Medienlandschaft. Da waren Sie natürlich auch mit dabei bei der Veranstaltung. Was war da aus Ihrer Sicht besonders wichtig mit Blick auf diese Empfehlungen?
Ja, also es ist ein ganz, ganz typisches Beispiel für den Nutzen dieser Form der dialogischen Bürgerbeteiligung. Die Menschen dort haben total differenziert sich geäußert. Die haben jetzt nicht gesagt, wir schaffen den öffentlichen rechtlichen Rundfunk ab oder wir erhöhen die Gebühren, sondern die haben sehr differenziert sich geäußert und sogar gesagt, wir sind ganz klar für den öffentlich rechtlichen Rundfunk.
Kurze Zwischenfrage, haben die irgendwelche Vorgaben? Die könnten sagen, was sie wollen. Also wenn dieses Bürgerforum der Meinung ist, öffentlich-rechtlicher Rundfunk, das nur als Beispiel, muss weg oder Umgehungsstraße muss rückgebaut werden, dann wird das so aufgeschrieben.
Genau, weil es gibt, anders als bei der direkten Demokratie, wo sie eine konkrete Fallfrage stellen, gibt es bei dieser Form der dialogischen Bürgerbeteiligung keine solchen Einengungen. Ja, wie ich schon sagte, wir gehen auch auf die Bedürfnisebene, das, was den Menschen wichtig ist. Und wir sehen den Vorteil weltweit, nicht nur in Baden-Württemberg wird das ja auch erforscht, bei solchen Formen, dass die Mehrheit der Leisen eine Stimme bekommt. Das ist ja unsere große Herausforderung dieser polarisierten Kommunikation, dass wir laute Minderheiten haben. Früher hat man Bürgerbeteiligung gemacht mit der Vorstellung, wir machen das für Minderheiten, dass man die hört. Das ist heute völlig anders. Ja. Wir machen es heute eigentlich, um nochmals zu hören, wo steht die Mehrheit der Leisen. Mhm. Und in aller Regel kommen da dann eben keine revolutionären, umstürzlerischen Ideen, sondern die Wissenschaft spricht von öffentlich vernünftigen Vorschlägen.
Ja, das klingt gut, weil die Wahrheit ja auch oft eben komplexer ist als ein einfaches Ja oder Nein. Aber ich sage jetzt mal Beispiel öffentlich-rechtlicher Rundfunk. Ja. Da haben die Schweizer mit ihrer direkten Demokratie haben einen Volksentscheid gemacht. Wollt ihr jetzt den öffentlich-rechtlichen Rundfunk noch, Ja oder Nein? Ja. Die Schweizer haben mit Ja abgestimmt. Thema vom Tisch. Also Thema vom Tisch ist wahrscheinlich, danach wird noch weiter diskutiert. Aber es gibt diese Volksabstimmung, die es gilt. Und damit ist diese Fragestellung abgeräumt. Wäre das nicht besser?
Es stimmt so einfach nicht. Also wir haben jetzt wieder in der Schweiz die nächste Abstimmung zum öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Das sagen uns auch die Schweizer, wenn sie eine Abstimmung hatten, dann ist es halt so, dass ein paar Jahre später das wieder auf den Tisch kommt. Und wir haben eben den Nachteil, dass es total unterkomplex ist. Ja, nein, schwarz-weiß, gut, böse. Sie bekommen Abstimmungswahlkämpfe. Das kann dazu führen, dass auch danach noch zum Beispiel eine Kommune länger, ja, fast gespalten ist, weil sie nur auf dieser abstrakten Ebene des Ja oder Nein entscheiden, während es, und da kommen wir vielleicht zu den Beispielen, ganz andere Bedürfnisse dahinter gibt. Ja, es ging um ein neues Wohngebiet. Und dann hat sich eine Bürgerinitiative gebildet und die sagte, oh, ganz schlecht, Flächenfraß, unsere schönen Äcker hier. Als wir dann mit den Menschen vertieft gesprochen haben, und das können wir mit dieser dialogischen Bürgerbeteiligung, kam heraus, es waren vor allem ältere Herrschaften in dieser Bürgerinitiative. Wir haben die Sorge, dass wenn da dieses Wohngebiet kommt, wir keinen Platz mehr beim Hausarzt bekommen. Da ziehen so viele Menschen her, die ärztliche Versorgung wird eingestellt. Es ist ein völlig rationales, berechtigtes Bedürfnis. Dann haben wir aber über die ärztliche Versorgung gesprochen, über Arztpraxen, auch über Kitas, anstatt in irgendeine jahrelange Vegetationsuntersuchung zu gehen. Also daran sehen Sie schon, dass wir damit auch schneller an den Kern des Konfliktes kommen und diese Umwege mit Gutachter Rittes teilweise auch vermeiden können.
Gutachter Rittes, schönes Wort. es war ja nicht nur, es ging ja nicht nur um den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, wir wollen jetzt hier auch keine Selbstbeschäftigung betreiben, sondern es gab 44 Empfehlungen, unter anderem eine Art TÜV-Siegel für Medien wurde da empfohlen oder gefordert, Kennzeichen von KI-Nutzung, klare Kennzeichnung bei der journalistischen Arbeit und eben Orte für den konstruktiven Austausch wurden da eingefordert, gerade im Bereich des Lokaljournalismus. Ja. Also da kommen schon eine Menge Empfehlungen zusammen. Jetzt ist natürlich die Frage, wo geht das jetzt hin, diese 44 Empfehlungen? Das ist ja sehr unkonkret. Wer kriegt die denn jetzt und verhallen die dann im Nichts? Vielen Dank dafür und dann passiert nichts?
Nein, das geht ja direkt auch an die Verlage vor allem. Ihr Intendant war ja auch dabei, Herr Dr. Knifke. Und ich glaube schon, dass das eine sehr, sehr wichtige Rückmeldung ist, weil das teilweise ja auch die Medienschaffenden ein Stück weit bestärkt, auch in ihrem Anspruch, auch in ihrem Verständnis und einfach auch nochmals deutlich macht, dass die Mehrheit der Leisten eigentlich sehr zu unseren Medien steht, dass sie starke Medien wollen, unabhängige Medien und dass sie aber sehr wohl auch die wirtschaftlichen Herausforderungen durch Internet, durch Social Media sehr gut verstehen.
Herr Arndt, wie komme ich denn als Bürger jetzt in die Handlung, wenn ich willens bin, mich zu beteiligen? Kann ich das überhaupt?
Ja. Also da gibt's natürlich das Verfahren der direkten Demokratie, dass Sie in die Unterschriftensammlung gehen. Dann der zweite Block ist die Öffentlichkeitsbeteiligung. Allerdings erst, wenn ein Verwaltungsverfahren förmlich begonnen hat. Da sind wir eigentlich schon in einem Rechtsverfahren. Das kommt vor allem auf rechtlich relevante Aspekte an. Und dann gibt es noch die dialogische Bürgerbeteiligung mit verschiedenen Formen. Wir haben die sogenannten Bürgerforen mit zufällig ausgewählten Teilnehmenden, das ist dann Glücks- oder Lossache. Wir haben aber nicht immer.
Das ist Ihr Gebiet.
Das ist unser Gebiet, genau. Wir haben aber auch zum Beispiel sogenannte Dialogmärkte. Ja, da kann dann jeder kommen, der sich dafür interessiert und wir gehen in ein strukturiertes, direktes Gespräch. Das machen wir zum Beispiel, wenn es nicht mehr um das Ob geht, wenn schon etwas feststeht, sondern wenn es um das Wie geht. Ja, wir haben ja sehr viele Entscheidungen, die der kommunalen Ebene komplett entzogen sind, bei denen das Land oder der Bund schon durch Gesetz etwas festgelegt haben. Denken Sie an Gefängnisse, Flüchtlingsunterkünfte, Fernstraßen.
Ja, wenn Sie sagen, wir kommen dann in einen Diskurs, ist das betreutes Diskutieren oder betreuen? Also das frage ich mich immer auch für die Bürgerforen, wenn es dann darum geht, dass zufällig Bürger ausgewählt werden. Diskutieren die dann miteinander ohne Einflüsse von außen oder ist da ein Herr Arndt dabei und sagt, ja, jetzt darfst du aber reden, jetzt darfst du reden oder wie läuft das?
Also wir ziehen uns dabei raus, Herr Dr. Artassi, wir haben da professionelle Moderatoren. Und das Ziel ist, dass die zufällig ausgewählten Bürgerinnen und Bürger eine eigene Meinung sich bilden. Deshalb ist es uns wichtig, dass sie zunächst einen Input bekommen. Aber nicht die Behörde oder wir sagen, wer den Input gibt, sondern da machen wir davor so runde Tische und fragen zunächst mal, wer soll denn überhaupt Input geben? Gesetzt sind immer die extremen Pro- und Kontrastimmen. Das führt natürlich auch zu Kritik. Also ein Bürgermeister zuckt dann zusammen, wenn wir sagen, selbstverständlich darf die Bürgerinitiative, die gegen die neue Stadthalle ist, dort den Zufallsbürgern ihre Sicht der Dinge vorstellen. Und genauso ist es so, dass eine Bürgerinitiative es nicht so gerne sieht, wenn der Mensch vom Stadtbauamt mal erklärt, warum braucht es jetzt eine Stadthalle. So, und die Zufallsbürger können dann selber noch sagen, was sie brauchen an Input und beraten dann selbstständig, aber nicht über ein Ja oder Nein. Das ist so das, was wir von der direkten Demokratie kennen, sondern die schauen sich die einzelnen abgeschichteten Argumente an, bewerten sie, machen damit so eine Art gesellschaftliche Tiefenbohrung, damit dann die repräsentative Demokratie eine bessere Entscheidung hat.
Wie schütze ich denn die Zufallsbürgerinnen und Bürger davor, dass dann die eine oder andere Seite auf die zukommt, vielleicht auch außerhalb der Diskussion und sagt, komm mal auf meine Seite.
Genau.
Einflussnahme.
Genau, also wir veröffentlichen nicht die Namen. Das sind dann eigene Runden Und das Entscheidende ist dabei, dass die Zufallsbürger einerseits den Input bekommen, aber dann andererseits in einem geschützten Raum und geschützten Rahmen, ohne dass der Bürgermeister dabei sitzt oder die Stadtverwaltung oder die Bürgerinitiative oder der Investor, diese einzelnen Argumente zusammen abwägen. Und es funktioniert ganz hervorragend und hat eben vor allem für die Politik den Vorteil, dass sie mal mitbekommen, wie die Mehrheit der Leisten eigentlich über ein streitiges Thema denkt. Da gibt's dann in aller Regel Schwerpunktsetzungen. Schwerpunktsetzungen, die vielleicht so die Politik oder auch die Öffentlichkeit gar nicht hatten. Und das ist ein hoher Nutzen und darum geht's.
Ganz kurz nochmal Verständnisfrage, also Unterschriftensammlung, Bürgerbegehren, Bürgerinitiative, das geht von den Bürgern selbst aus. Ja. Bürgerforum und Bürgerrat ist einem dasselbe?
Ja.
Synonym zu verwenden. Und das geht aber nicht vom Bürger aus, sondern das sind Zufallsbürger und wie die zustande kommen, darüber sprechen wir gleich. Bürgerbeteiligung in politischen Entscheidungsprozessen ist in, besonders auf der kommunalen Ebene, die Zahl der Bürgerräte ist in den letzten Jahren kontinuierlich angestiegen. Ulrich Arndt ist bei uns Leiter der Servicestelle Dialogische Bürgerbeteiligung in Baden-Württemberg. Herr Arndt, dennoch hat der Bundestag ja nun gerade Ende 2025 auf der Bundesebene die Stabsstelle Bürgerräte aufgelöst, will keine weiteren einsetzen. Warum?
Also es ist vielleicht auch eine bewusste politische Entscheidung, dazu kann ich nichts sagen natürlich. Aus fachlicher Sicht sehe ich zwei wichtige Punkte. Das eine ist die Begründung. Ich habe mich insofern gewundert, weil es sich für mich so angehört hat, als würde man diese Bürgerräte als eine Form der Öffentlichkeitsbeteiligung sehen, also als ein Gegeneinander, als etwas, was die Rolle der gewählten Abgeordneten in Frage stellt. Und das ist ja die dialogische Bürgerbeteiligung gerade nicht. Sie ist ja eigentlich das Scharnier, das Verbindungsglied zwischen Bürgerinnen und Bürger und Politik. Sie müssen ja auch sehen, oft sagt die Verwaltung, sagt ein Bürgermeister, ach Gott, die Bürger sind so nervig und die schimpfen immer. Und die Bürgerinnen und Bürger sagen, ach, die Politik hat doch von nichts eine Ahnung.
Und hört uns nicht zu.
Und da ist die dialogische Bürgerbeteiligung ein unendlich wichtiges Handwerkszeug, dass beide zusammenkommen, dass es auch ein gutes Verständnis gibt, warum jemand etwas sagt. Und da glaube ich, dass das zu kurz greift, in diese Logik reinzugehen, die nehmen uns etwas weg. Und das Zweite ist eben genau dieser Punkt in einer Zeit, in der wir eine immer polarisierendere Form der Kommunikation haben, ist eigentlich so eine Form nützlich. Es ist ein Handwerkszeug. Dialogische Bürgerbeteiligung rettet nicht die Demokratie. Wir wollen das auch überhaupt nicht überbewerten, aber es ist schlicht und einfach ein gutes Handwerkszeug in Zeiten von Social Media und Polarisierung.
Also wenn ich Sie richtig verstehe, halten Sie es für eine Fehlentscheidung?
Ja.
Sprechen wir mal über die Bürgerräte. Die sollen ja Lösungen für relevante Probleme parallel zu den Parlamenten erarbeiten und da sollen alle relevanten Gruppen der Gesellschaft sich wiederfinden. Da haben wir schon gehört, das sind zufällig ausgewählte Bürgerinnen und Bürger. Ja. Wie funktioniert das? Was heißt ein Zufall dann in dem Kontext?
Genau. Also Zufall könnte natürlich heißen, wir losen einfach aus und statistisch kann es ja nochmal passieren, dass wir lauter Männer über 65 bekommen. Ja, deshalb gibt es, und das ist das Besondere in Baden-Württemberg, dieses Gesetz über die dialogische Bürgerbeteiligung, da ist dieses Zufallsverfahren extra geregelt. Das heißt, es gibt verschiedene Lostöpfe. Das führt dazu, dass wir eine vielfältige Gruppe aus allen Milieus bekommen. Das ist nicht repräsentativ. Repräsentativität haben Sie ab 1000. In dem Sinn ist nicht mal der Bundestag repräsentativ. Aber es gelingt Ihnen mit diesem System wirklich am allerbesten, diese verschiedenen Sichtweisen und Milieus reinzubekommen. Ein Beispiel, immer 50% Männer, 50% Frauen oder alle Altersgruppen. Wir haben drei Lostöpfe bis 30, zwischen 30 und 60 und über 60. Also das nur als ein Beispiel. Wir dürfen auch den Bildungshintergrund abfragen, weil wir da immer eine Verzerrung haben, dass bei der normalen Form der Bürgerbeteiligung sind vor allem Menschen mit Abitur dabei. Und wir können da nochmals nachfragen und sorgen dafür, dass auch Menschen ohne Abitur dabei sind.
Also unterschiedliche Bildungsgruppen. Ja. Also es ist also gar nicht so einfach. Das heißt, es kommen schon gar nicht mal erstmal, man muss schon überlegen, wen schreibe ich überhaupt an. Wenn ich jetzt angeschrieben werde und sage, herzlich willkommen, Sie sind jetzt in einem Bürgerrat zu diesem und jenem Thema, muss ich dahin?
Nein. Also erstens ist es so, wir überlegen uns nicht, wer angeschrieben wird, sondern das entscheidet das Los. Erstens. Zweitens, das steht auch so im Gesetz, wir müssen in dem Anschreiben darauf hinweisen, dass man auch ohne Angabe von Gründen das Schreiben weglegen kann.
Ulrich Arndt ist bei uns in SWR1 Leute, leitet die Servicestelle Bürgerbeteiligung. Da geht es im Wesentlichen um politische Mitgestaltung durch Bürgerräte. Und die werden dann eingesetzt, wenn konkrete Fragestellungen im politischen Prozess erarbeitet werden sollen, Lösungen dafür. Schwer sicherzustellen, dass wirklich alle Gruppen beteiligt sind. Das haben wir schon besprochen. Unterschiedliche Bildungsabschlüsse, Herkunft, soziale Schicht, Berufsgruppen und. Kriegt man durch so einen Prozess wirklich die eingefangen, die dann vielleicht sonst nicht mitmachen würden? Sie haben ja jetzt oft diesen Begriff, die Mehrheit der Leisen verwendet. Oder erreicht man die, die sowieso kommen würden und sich ohnehin engagieren?
Nein, also es ist tatsächlich so und es ist auch wissenschaftlich sehr gut untersucht. Wir bekommen tatsächlich Menschen, die bei dieser normalen Bürgerinformationsveranstaltung überhaupt nicht kommen. Denken Sie an junge Mütter mit Kindern, die wir auf die Art und Weise auch aktivieren können, dabei mitzumachen, an jüngere Menschen oder an Berufstätige. Wenn Sie normal einladen zu Bürgerinformationsveranstaltungen, kommen in aller Regel Männer über 60.
Ja. Kann man zufällig ausgewählten Bürgerinnen und Bürgern ohne gesicherte Sachkenntnis solche Fragestellungen überhaupt zumuten?
Ja, auch das hat man sehr gut untersucht, weil die Menschen, denen kann man sehr viel zumuten. Die haben auch großes Verständnis. Die sind nicht dumm. Die wissen dann auch, wie Politik funktioniert, dass es da auch politische Interessen, auch parteipolitische Interessen gibt. Das ist ja völlig in Ordnung. Was wir aber machen ist, dass die zufällig ausgewählten Teilnehmenden dann immer einen Input bekommen. Das heißt, sie werden hingeführt in den Streitstoff. Wichtig ist dabei, dass die extreme Befürworter wie die extreme Kontraposition, die sind gesetzt. Das ist natürlich für eine Gemeindeverwaltung genauso schwierig wie für eine Bürgerinitiative, weil die jeweils ja von ihrer eigenen Sicht der Dinge überzeugt sind. Aber wichtig ist für uns, dass dieses ganze Meinungsspektrum aufgemacht wird. Denn ansonsten wäre es eigentlich die ganze Mühe nicht wert, wenn wir die Konflikte nicht bearbeiten. Ja. Und so bekommen die Menschen einen Input und bilden sich dann die eigene Meinung.
Wenn ich es richtig verstanden habe, dann ist der Bürgerrat im Grunde genommen dann effektiver, wenn es wirklich um eine konkrete Fragestellung geht, also nicht um so allgemeine Themen, die so politisch Agenda dahinter haben, so wie Migration oder Klima oder Atomkraft, sondern eher so die Umgehungsstraße, das konkrete Projekt, das Neubauprojekt und so weiter.
Genau.
Was ist Ihre Erfahrung? Was hören Sie von den Beteiligten aus solchen Bürgerräten? Wie viel Gewicht hat da eigentlich das Argument in der Diskussion? Oder geht es da sehr polemisch zu?
Nein, genau das ist ja der Punkt. Während wir in der normalen Auseinandersetzung sehr häufig auch diese persönlichen Vorwürfe haben, bekommen wir hier das Persönliche raus und kommen wirklich zum Argument. Und was hören wir? Wir hören sehr häufig, dass diese Zufallsbürgerinnen und Bürger uns dann am Ende sagen, ach, so dumm sind die Politiker gar nicht. Und ach, bin ich froh, dass ich das am Ende nicht entscheiden muss. Oder die machen das schon gut. Das ist schon beachtlich. Also wir erleben da auch einen Zuwachs an Verständnis für diese Herausforderungen, die die Politik hat, weil in der veröffentlichten Darstellung wird es ja, muss ja auch ein Stück weit verkürzt werden, zugespitzt werden.
Ja.
Da kommt es natürlich so gar nicht alles heraus.
Sie sagen, die eigene Wirksamkeit der Bürgerinnen und Bürger wird gestärkt. Kritik an Ihrer Arbeit gibt es reichlich, muss man sagen. Es wird oft als Instrument gehört, in dem die Bürger eben nicht gehört werden, sondern so eine Alibi-Funktion haben. Unter anderem zum Beispiel aufgrund ihrer Methodik. Also da werden sozusagen Entscheidungen herbeigeführt, die eigentlich eh schon getroffen sind.
Ja, genau. Also wir haben, man kann das...
Scheint Ihnen, haben Sie schon mal gehört?
Das ist so, wie Sie reagieren. In 100% aller Bürgerbeteiligungsfälle, die wir haben, kommt der Vorwurf, es sei ein Alibi. Es gibt grob gesagt zwei Kritikrichtungen von links und von rechts. Es gibt so die Kritik, die da sagt, das ist doch alles gekauft und das ist Beeinflussung die Mächtigen haben da das Sagen. Die einzig wahre Bürgerbeteiligung ist die direkte Demokratie. Und eher aus konservativen Kreisen kommt der Vorwurf, damit wird die Rolle der repräsentativen Demokratie in Frage gestellt. Wir sind doch die Gewählten. Und deshalb auch an dieser Stelle ein großer Dank an mein Team. Die haben wirklich Eiswürfel im Blut, weil wir immer in diese Kritik hineinkommen.
Ja, das ist gut, aber links, rechts ist ja egal. Also Partizipation, wird die jetzt nur simuliert, um Entscheidungen mit dem Etikett Bürgerwille zu versehen, die eh schon getroffen sind? Ja oder nein?
Nein.
Ja, guter Rat ist teuer, auch und gerade in der Politik. Und wenn der aus einem Bürgerrat kommt, dann ist es vielleicht repräsentativer für die Bevölkerung und unabhängiger von der Parteipolitik. Und dann kommen Sie ins Spiel, Ulrich Arndt, mit Ihrer Servicestelle Dialogische Bürgerbeteiligung. Aber ein Ratschlag ist halt auch nur ein Ratschlag, ne? Wenn es der Politik nicht gefällt, wird es vielleicht auch nichts. Wird man jetzt zum Beispiel durch suggestive Führung an die Leine der Landespolitik genommen bei Ihnen? Sie haben das schon mit Nein beantwortet, Herr Arndt. Kommen wir mal zu einem Fall aus Herrenberg. Mhm. Da schreibt eine Hörerin, die gerne anonym bleiben möchte, da ging es um ein geplantes Neubaugebiet Herrenberg Süd. Da klingelt es bei Ihnen, ne?
Ja.
Gut. Und zwar ging es da kamen die Befürworter des Neubaugebiets gegen die Befürworter der Innenstadtverdichtung. Und letztere sagt, sie wurden schon zuvor als Gegner bezeichnet. Ich kürze das ein bisschen ab. Sie sagt, das Verfahren war nicht ergebnisoffen. Es wurde Einfluss ausgeübt auf diejenigen, die dort mit waren in diesem Bürgerrat. Und da hätte man auch, und da werden Sie auch konkret angesprochen, als Außenstehender befürwortend Einfluss genommen haben. Das Ergebnis war, es gab ein Pro für das Neubaugebiet Herrenberg Süd.
Also zunächst mal grundsätzlich, es gab kein reines Pro, sondern es gab eine gestufte Empfehlung. Es sind einzelne Argumente untersucht worden. Und es gab keine Abstimmung der Bürgerinnen und Bürger, sondern die einzelnen Argumente für und wider sind bewertet worden. Und das ist eine sehr gute Grundlage, damit der Gemeinderat entscheidet. Soviel ich weiß, hat der Gemeinderat ja noch gar nicht entschieden. Das steht ja noch aus. Ja, es war eine Empfehlung. Was aber, und deshalb bin ich dankbar für den Fall, was bei uns immer vorkommt und was auch ganz natürlich ist, ist, dass zum Beispiel Bürgerinitiativen, lokale Interessengruppen, auch Verbände oder andere Lobbygruppen die dialogische Bürgerbeteiligung eigentlich nicht mögen. Es ist auch völlig nachvollziehbar, weil all diese Gruppen haben sich ja schon eine Meinung gebildet und es ist ja auch gewünscht in unserer Demokratie, dass es Interessengruppen gibt. Aber dann kommen wir mit der dialogischen Bürgerbeteiligung und bringen das ganze Panorama der Argumente für und wider. Also hier geht es ja auch zum Beispiel um die Frage, wie schaffen wir erschwinglichen Wohnraum? Das war ein großes Thema, ja, damit auch die Busfahrer und Krankenschwestern vor Ort wohnen können. Und das ist natürlich ein Rollenkonflikt, ja, und dem stellen wir uns.
Ja, also das ist sicherlich ein Argument, Herr Arndt, aber die Dame beschreibt ja dann immer wieder, dass eben auch die ausführende Firma, die damals da beteiligt war, mit einem von einem Ministerium vorgegebenen Arbeitskreis und Anbieterkreis ausgewählt wurde und so. Also dass einfach zu viel Einfluss, zu viel Nähe zur Landespolitik da war und das ist nicht wirklich um ein offenes Verfahren.
Ja.
Muss man so eine Kritik schon auch ernst nehmen und gelten lassen bei solchen Verfahren? Weil die Gefahr ist ja schon da.
Ja, natürlich. Deshalb ist auch all das, was wir machen, höchst transparent. Transparenz schützt. Es stimmt, wir haben europaweit einen Rahmenvertrag ausgeschrieben für die Dienstleistenden. Und das ist ein wettbewerbliches Verfahren. Das steht alles bei uns im Internet zum Nachlesen. Aber nochmals, das gehört zu diesem Spiel auch dazu, ja, dass Interessengruppen, die dann auch teilweise unterstützt werden von Parteien, das Verfahren angreifen. Verfahrensfragen sind Machtfragen. Ja. Und natürlich hat man Angst, dass am Ende etwas rauskommt, was der eigenen Position nicht entspricht. Und deshalb wird das Verfahren angegriffen. Ganz normal.
Ich greife nochmal die Kritik der Bürgerinitiativen auf, wo Sie ja gesagt haben, die empfinden das als Konkurrenz zu ihren Bürgerentscheiden.
Ja.
Der Unterschied ist ja, die Bürgerentscheide sind ja bindend oft. Ihre Empfehlungen sind nicht bindend. Wäre es nicht besser, wenn auch so eine Bürgerratsempfehlung bindenden Charakter hätte oder geht das rechtlich nicht?
Also rechtlich wäre es schwierig, aber wir würden es gar nicht wollen, weil das ist ja gerade der Vorteil, dass wir nicht im rechtlichen Bereich sind, dass es nicht verrechtlicht ist, sondern wir gestalten damit die Politik mit. Es ist ein rein politisches Verfahren. Und der große Nachteil der direkten Demokratie und der Öffentlichkeitsbeteiligung ist ja, dass es verrechtlicht ist. Ja, dass man dann immer schaut, was ist rechtlich relevant. Und hier haben wir ganz andere Freiheiten, um dann auch auf die Bedürfnisebene zu kommen. Und das ist das, was dann auch wirklich der Politik nützt, denn dialogische Bürgerbeteiligung ist dafür da, dass die repräsentative Demokratie bessere Entscheidungen trifft.
Ja, anderes Beispiel ist der Marktplatz, Schlossplatz in Neckarsulm, der sollte umgestaltet werden für 2 Millionen Euro, glaube ich, Kosten. Magdalena und Eberhard Lehr haben uns da geschrieben aus Obereisesheim. Da hat sich eine Bürgerinitiative gegründet, es gab eine Abstimmung, aber dafür sind nur 30% der Wahlbeteiligten notwendig. Und von diesen 30% haben 75% zugestimmt. Nee, also ich finde es immer so ein bisschen, also es braucht, die Frage von Herr und Frau Lehr ist eben, ist es gut, wenn nur 30% sich da anmelden müssen, die dann entscheiden können, ob was gemacht wird oder nicht?
Naja, da gibt es ja einen Schutz bei der direkten Demokratie. Es muss ein bestimmtes Mindestquorum erreicht werden, sodass man also immer sagen kann, wenn diese Mindestzahl an Abstimmenden nicht erreicht wird, dann ist das die Abstimmung nicht gültig. Ansonsten aber glaube ich auch, dass die direkte Demokratie gewisse Schwächen hat. Sie hat auch unbestritten Vorteile, aber das ist eine der Schwächen, auch eben diese Zuspitzung auf Ja, Nein. Und wir glauben schon, dass es besser ist, zumindest im Vorfeld von solchen Abstimmungen in die Dialoge zu gehen, weil wir einfach sehen, dass das gegenseitige Verständnis einerseits der Politik für ihre Bürgerinnen und Bürger und andererseits aber auch der Bürgerinnen und Bürger für die Herausforderungen, die ein Gemeinderat hat, dass das steigt.
Also ich glaube, dass Bürgerbeteiligung in jeder Form der Demokratie nützt. Zu dem Ergebnis können wir, glaube ich, kommen. Ja. Ich bedanke mich vielmals für Ihren Besuch. Ulrich Arndt in SWR1, Leute. Vielen Dank.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.